Irgendwie weg im Augenblick gerade zum Videomacher, weil ich ja auch also unter etlichen Gründen ja irgendwie im Bürostuhl oder ans Bett hier gebunden bin. Danke für die vielen Genesungsgründe, Grüße. Und ja, mal sehen. Ich habe gestern eine Klinik angeschrieben wegen OP und ein Angebot, was da auf mich zukommt und so weiter. Mal sehen, ja, was daraus wird. So viel mal zum Privaten. Wurde hier im Kommentarbereich denn ja angemahnt, wie geht denn was um den heiligen Akkudoktor sagen kann. Und das kam eigentlich daraus, weil ich ein Video gesehen habe, da hat er mit dem Hobby und Energie ein Video gemacht hat. Und da ging es dann darum, dass sie dann ein Tool haben, ein Werkzeug, weil Deutsch können die ja nicht mehr, die haben auch immer eine Baseballkappe auf. Und ja, ich habe ja nichts weiter dazu gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich das nicht so in Ordnung finde. Ich sag mal, ich habe vor 17 Jahren schon mitgestoppt, wie lange meine Wärmepumpe braucht, um abzutauen. Und da brauche ich keine 5 Minuten und keine 10 Minuten, was die da haben. Also meine Wärmepumpe, die schafft das in maximal 3 Minuten, egal zu welchen Betriebsbedingungen. Und in über 17 Jahren habe ich wirklich schon alle Betriebsbedingungen gehabt. Klar, ist das ein Energieverlust, sehe ich auch alles. Aber ich sehe auch, wie die, aus meiner heutigen Sicht kann ich sagen, jungen Leute sich verrennen. Immer nochmal gezeigt, ja, hier, falsch geheizt ist halb gestorben. Irgendwann sind wir falsch abgebogen mit unserer ganzen Dunstheizungsphilosophie. Um nicht die Bauteile zu aktivieren, um mit Strahlung zu arbeiten, um so eine Atmung zu haben. Das habe ich ja hier in dem Behaglichkeitsvideo schon probiert, mal darzulegen. Aber wenn die Leute das halt alle besser wissen oder auch eben mit einer Klimaanlage heizen, mit einer Split-Klimaanlage, gab es sowas auch. Eine Split-Klimaanlage eingebaut, kann damit heizen, kühlen in den oberen Räumen, weil die halt sehr warm werden im Sommer. Aber dass da halt Luft umgewälzt wird und der Dreck bewegt wird in der Luft, das ist verständlich, auch wenn da ein Aktivkohlefilter und noch ein Filter drin ist und noch ein, wie heißen die Filter, für Allergiker Filter drin sind. Trotzdem ist das nicht das Zielführende, weil die warme Luft sich halt immer anreichert mit Feuchtigkeit. Und das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Die haben dort in dem Video, was ich da gesehen habe, was ich dann auch ausgemacht habe, weil ich gedacht habe, mein Gott, also zur Auslegung von Wärmepumpen, auch gerade jetzt Luftwärmepumpen, was ja jetzt, ich sag mal, 95% der Anlagen ausmacht, eben schon allein aus Kostengründen, Tiefenbohrung oder Flächenkollektor kostet ja halt ein bisschen mehr. Und auch wenn die Effizienz noch besser ist. Aber da ist es so gewesen, da haben die dann auch wieder gebracht, ja, wie viel Heizstunden oder Taustunden dabei sind, Abtauprozess. Natürlich wird da auch wieder ein englisches Wort benutzt, ich habe das schon wieder vergessen, für Abtauen. Da haben die denn aber auch gebracht, dass ja, die Wärmepumpe ist von ihm sehr gut ausgelegt. Also ich finde, die ist überhaupt nicht gut ausgelegt. Aus meiner Sicht, das ist meine Meinung. So habe ich nie eine Wärmepumpe ausgelegt. Ich habe so einen Bivalenzpunkt immer so gewählt, und so war das doch mal früher Förderkriterium bei der BAFA. Bei minus 6 Grad. Also bei minus 6 Grad wird es langsam eng für meine Luftwärmepumpe, die Gebäudeheizlast noch zu schaffen. Aber da muss man sich immer mal vor Augen führen, wie viel Vollbetriebsstunden brauche ich denn für mein Haus, wo ich jetzt wirklich die volle Heizlast brauche, die ich meinetwegen nach 12, 8, 31 ausgerechnet habe. Dazu kommt dann natürlich auch noch die stationäre Lage. Wenn ich nicht so einen Irrsinn mache, wie irgendwelche Sachen abkühlen lasse aus irgendwelchen Nachtabsenkungsphilosophien, sondern einfach nur sage, okay, ich lasse es jetzt so durchlaufen und mein Gebäude ist dann schon relativ stationär. Natürlich ist es stationär auch bloß so zeitverzögert, ist ja logisch. Wenn man sich das jetzt mal, ja, ich kann mir das immer gut bildlich vorstellen, dass das eben immer so ein bisschen schleppend danach geht, wenn es jetzt wärmer oder kälter draußen wird, dann ist das ja ein bisschen gedämpft. Je nachdem, ob es wärmer oder kälter wird, aufheizen oder abkühlen, eben dieser dynamische Prozess. Und wenn man dann sieht, dass die dort ja, die Wärmepumpe also aus meiner Sicht viel zu groß ausgelegt haben. Eine kleinere Wärmepumpe, warum jetzt eine kleinere Wärmepumpe? In der Zeit, wo ich Wärmepumpen aktiv beraten habe, waren wir halt immer noch mehr bei Stufenpumpen. Also sprich ein oder zwei Verdichtermaschinen. Da war das noch nicht mit den modulierenden Maschinen, was im Prinzip durch die asiatischen Klimahersteller ja mehr hierher geschwappt ist und sicherlich auch durch die Elektronik, die sich in der Richtung ja, mehr erschwinglich gestaltet hat, MOSFET-Transistoren und so weiter. Was man da heute alles machen kann, elektronisch, um so einen Verdichter hoch und runter zu fahren. Natürlich muss man auch immer sehen, dass ein Verdichter hoch seinen Optimumpunkt hat, also seinen optimalen Arbeitspunkt, wo das Öl, was mit hochgewirbelt wird im Kältekreis, natürlich, was dann auch die Schmierung übernimmt, ob das jetzt ein Rollkolbenverdichter ist oder ein Scrollverdichter oder was auch immer, muss dann bestimmte Temperaturviskositäten haben. Und wenn es ja, wärmer oder kälter wird, wird sich das immer mit verändern. Mit der Heizgastemperatur im Verdichter. Also mit dem, was dann praktisch nachher mein Heizungswasser warm macht. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich einen zu großen Wärmepumpe auslege, dann wird die logischerweise, wenn es draußen wärmer wird, Quellentemperatur steigt, mehr Leistung bringen. Und dann kommen sie ans Takten. Das haben sie auch in dem Video erzählt. Also, wenn man vernünftig ausgelegt hat, auch so Stufenmaschinen, dann haben wir die so ausgelegt, dass da 2, 4 oder 6 kW elektrischer Heizstab mitzukam. Bei dem Hersteller, den ich damals favorisiert habe, war das so, dass der Einschaltprozess dieses Heizstabes an mehrere Faktoren gekoppelt war. Zum Beispiel musste die Maschine, also der Verdichter, eine Stunde lang laufen. Und wenn er eine Stunde lang nicht geschafft hat, die damals bei dem Hersteller war es so, die Rücklauftemperatur zu erheben, nicht die Vorlauftemperatur, sondern die Maschinen waren Rücklauf geführt. Also ihr guckt, was aus dem Haus rüber zurückkommt. Deswegen bin ich auch so ein ja, hydraulischer Abgleichmensch geworden. Weil, ja, wenn es im Haus nicht funktioniert richtig, ja, dann wird es natürlich nach innen drin, oder was da rauskommt, auch nicht richtig funktionieren. Also ist ja schön, dass ich eine Vorlauftemperatur bereitstelle für 2, 3 Heizkörper und die anderen 7 Heizkörper passen aber ja nicht dazu. Ja? Und dann messe ich noch den Vorlauf und sage, jetzt ist alles gut. Also macht es da mehr Sinn, das hydraulisch vernünftig abgeglichen zu haben und zu gucken, was rauskommt. Und je nachdem, was rauskommt, sage ich, okay, oh, Maschine muss noch laufen, muss noch mehr Wärme im Vorlauf produzieren. Und wenn ich dann sehe aus dem Rücklauf, der Rücklauf steigt, dann merke ich, ah, wir kommen jetzt langsam in den Auslegungsfall, also in den Funktionsfall, dass die Anlage vernünftig funktioniert. Und wenn ich jetzt aber draußen wärmer bin, ja, dann passiert ja Folgendes, dann habe ich mehr Leistung, die Maschine kommt ans Takten. Also könnt ihr gerne eine kleinere Maschine nehmen und dafür die, meinetwegen eben bei 6 Grad minus, in den Bivalenzpunkt bringen. Sie schafft es nicht mehr, sie ist am Limit und jetzt springt ein Heizstab drin. Wenn man das vernünftig macht, ja, dann sind das 20, 50 Stunden im Jahr, wo der Heizstab dazukommt. Den kann man ja dann meistens noch sogar so machen, dass man den, heutzutage könnte man den sogar modulieren lassen, also dass man den noch variabel gestaltet, indem man ihn eben so ansteuert, dass er eben nicht die volle Leistung bringt. Früher hat man das so gemacht, da hat man dann halt die kleinen Plättchen gehabt, hat dann gesagt, okay, 2 kW, 4 kW oder 6 kW. Und dann ist der einfach bloß angesprungen und hat eben unterstützt die Maschine. Was aber dazu geführt hat, dass wenn es wärmer draußen war, lief die Maschine alleine und hat einen super Arbeitsbereich. Und wenn man so sieht, wo wir heizungstechnisch sind, ja, wir haben eine Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 8 und 9 Grad im Vereinigten Wirtschaftsgebiet hier. So, das ist so die Jahresdurchschnittstemperatur. Und wenn man jetzt davon aussieht, wann man denn Heizzeit hat, dann sind wir ja nicht so viel in Frostbereichen unterwegs. Klar, haben wir das auch. Dafür kann ja denn der Heizstab auch mit zuspringen. Aber dafür keine kleinere Maschine nehmen. Sicherlich haben die uns jetzt überflutet. Und wir wissen ja auch, in Deutschland sind die Wärmepumpen so teuer, weil es eine Förderung gibt. Wenn man im Ausland kauft, dann kriegt man ja baugleiche Maschinen günstiger. Ja, dann hat mir auch mal ein Industrievertreter gesagt, hat er, du, das ist hier so teuer, weil es hier eine Förderung gibt. Im Ausland verkaufen wir die Maschine für einen anderen Preis. Ja? Und das ist eben, naja, gemacht. Und wenn man das verstanden hat, dass das denn so eine kleine Maschine ja womöglich auch günstiger ist, das ist ja von der Anschaffung her viel besser. So, das ist jetzt mal so eine Sache, wo ich auch sage, vielleicht mache ich das mal, dass mir mal jemand, weil das wäre für mich eigentlich mal so, ja, ich habe es ja schon 100 Mal gemacht, aber dass man mal sagt, okay, wir legen jetzt mal für das Haus eine Wärmepumpe aus. Aber mit Heizflächen, dann eben auch so, wie der so favorisiert wird, hier mit einer Fußbodenheizung, wobei das ja auch nicht zielführend ist, habe ich ja letztes Mal gebracht, wenn sich da der Warmluftsee bildet, dass er dann nach oben schießt und so weiter. Das ist nicht ideal. Wenn man das aber auf einem recht geringen Niveau macht, wenn man es denn hinkriegt, dann würde das ja so ja funktionieren, dass man mit diesen in geringen Temperaturen arbeiten würde. Viel besser wäre vielleicht sogar mit einer Wandheizung arbeiten, so wie Christoph Schwan gesagt hat. Irgendwie 26 Grad Vorlauftemperatur, Auslegungspunkt, dass ich so meine 22 Grad Wandoberflächentemperatur bekomme. Und das mal auszulegen, also es fängt ja an bei einer Fußbodenheizung beim Auslegen. Da wird dann immer nach, in dem Heizungsprogramm steht dann Standardbodenbelag nach EN bla bla bla. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist uns so ein Mischwert. Aber haut dann Teppich drauf. Habe ich da eine Fliese, habe ich da ein Laminat, habe ich da PVC-Boden drauf, habe ich da eine Diele drauf. Ja, verändert sich das ja. Und das muss man in der Berechnung mit einbringen. Und dementsprechend auch verschiedene Abstände machen. Ich habe vor einem Jahr ungefähr für einen Freund, auch selber Heizungsbauer, sein Haus gerechnet. Haus 100 Jahre alt und, nee, nicht ernst, 99. 27 Uhr zu 100 Jahre alt, altes großes Bauernhaus. Und da habe ich ihm teilweise 42er Rohr ausgelegt. Zu seinem Verteiler. Und das hat, bis ich weiß jetzt nicht mehr, 250 Quadratmeter. Ja, weil eben, ich habe ihm das dann auch vorgerechnet. Ich sage, guck mal hier, wir fahren mit einer geringen Spreizung, da muss viel Wasser drin. Und wir könnten das jetzt sicherlich auch, wenn man jetzt den Standard sieht, wie die meisten da draußen bauen, ja, wir haben Zollverteiler für die Fußbodenheizung, wir haben da unsere maximal, weiß ich, 10, 12 Abgänge, wenn es jetzt viel ist. Und wenn ich ganz gut bin, dann schließe ich die noch nach Tichelmann an, also Vorlauf und Rücklauf entgegengesetzt, damit das hydraulisch noch ein bisschen sauber ist. Und dann ist der ja da ein Zollanschluss dran, ja, dann wird da ein 28er Rohr ran gebastelt. Weil 28er Rohr. Oder Zoll ist ja 28, naja, dann ziehen wir das dahin. Aber was da für ein Widerstand auftritt und dass die Pumpe es gar nicht schafft, auf diese Entfernung die Wassermengen und den Differenzdruck zu jedem einzelnen Heizkreis zu machen, wird überhaupt ja nicht beachtet. Und das ist eben die Sache, die da draußen so schief läuft und das ist auch das, was ich so kritisiere. Jetzt wird an Wärmepumpen und, oh, und da können wir noch ein Quäntchen und wir haben jetzt ein Werkzeug geschaffen und da können wir das ausrechnen. Aber dass die Buden, die Hydraulik, der letzte Scheiß ist, ich weiß nicht, da springen die Leute alle drüber. Ja, das ist so wie, deswegen habe ich mir das Buch auch hingelegt, wir reden immer bei der Gastechnik von Brennwert. Das ist aber nur Halbbrennwert. Richter Brennwert ist der hier. Ja, das, was der Vedder gemacht hat. Ja, dieser Müllermeister, der hat ja eine Vollbrennwerttechnik entwickelt. Das heißt, je kälter wird, desto besser funktioniert der Brennwert. Und ich bin nicht auf einen kalten Rücklauf von meinem Heizsystem angewiesen, dass ich Brennwert habe. Was alle anderen Hersteller hier haben. Da haben die richtigen Leute in den richtigen Kontakten, in den richtigen, ja, Logen ihre Hebel gezogen. Und in dem Augenblick wurde was nicht Optimales favorisiert. Also sprich, was technisch desolat ist, wurde nach vorne gebracht, was aber eigentlich nicht eigentlich, was schlecht ist. Und da gab es bessere Technik, aber da war eben nicht so viel Lobbyismus hinter. Und genauso merkt man das jetzt auch, jetzt basteln sie ja, ich weiß ja nicht, wie das heißt jetzt, Gebäudeenergiegesetz oder was. Und jetzt heißt es ja irgendwie anders, kommt ein anderer Buchstabe drin und alle scharen schon. der Leute mit der kontrollierten Wohnraumlüftung, der Leute mit den Wärmepumpen. Und möglichst wollen sie die denn alle noch katalogisiert haben. Ja, also wenn du die nimmst, kriegst du eine Förderung aus dem Sondervermögen. Ja, da weiß ich nicht, also wenn ich sowas hier zur Sprache bringe, ja, das ist doch nicht so schwer zu kapieren, dass das alles Quatsch ist. Ja, bloß weil die dann eben sagen, ja, der steht jetzt im Katalog drin. Naja, das ist halt alles ein bisschen komisch, wie das hier läuft. Noch eine andere Sache. Leo, du hast mich gefragt hier wegen der Tabelle, wegen U-Effektiv, hier ist das Buch. Damit kann man sich im Prinzip die Tabelle selber bauen. Du nimmst ja einfach die, muss ich überlegen, wie hieß denn die alte Heizungsnorm? 4708, ich weiß es jetzt ja nicht mehr, mein Gott. Also der Vorgänger von der 1238. Und darauf bastelst du dir selber eine Excel-Tabelle. Und dann fügst du einfach bloß Norden, Süden, Osten, Westen und die Zwischenschritte ein, wobei diese ja dann doppelt sind. Und dann korrigierst du einfach bloß den U-Wert damit. Und dann hat eben die Südwand einen viel besseren U-Wert. Und weil die Tabelle, die da von Konrad Fischer stammt, die stammt eigentlich von Peter, von seinem Bauingenieur. Die habe ich damals seinerzeit gekriegt. Aber das Urheberrecht, sage ich mal, das hat Peter gemacht. Ich habe die dann zwar nach meinen Bedürfnissen umgebaut, weil ich ja mit Apple da arbeite in dem Augenblick. Und habe ich ja auch im Internet damals gezeigt, ja, U-Effektiv und so weiter. Das ist aber nichts weiter. Das hat auch der Professor Meyer damals zu mir gesagt. Er hat nichts erfunden, sondern er hat eigentlich nur die alten Sachen wieder ausgegraben. Also zum Beispiel hatte Berlin früher eine Normaußentemperatur von minus 15 Grad. Nicht minus 14, sondern minus 15. Und dann haben die aber das folgendermaßen gemacht. Dann haben die gesagt, okay, die Südseite, da ziehen wir 5 Grad ab. Also wir sagen nicht mehr minus 15, sondern wir sagen minus 10. Und dann die minus 10, Innentemperatur waren damals noch 22 Grad, 32 Kelvin Unterschied mal den U-Wert mal der Fläche. So viel Leistung ging da raus. So haben die das gerechnet. Und Professor Meyer, der hat das im Prinzip einfach so gemacht, dass er hat nicht die Außentemperatur, den Multiplikator der Außentemperatur verändert, sondern er hat einfach den U-Wert manipuliert. Und da hat er gesagt, der ist ja viel besser, wenn da die Sonne scheint. Übrigens, wenn man das Video bei mir sieht, ich glaube, ich habe das wieder freigeschaltet, mit dem U-Effektiv, da hat er ja auch ein Gutachter drunter kommentiert, das ist ja schon Jahre her, und der hatte mich dann noch angeschrieben und sagt, Dirk, sagt er, ich arbeite seit Jahren mit U-Effektiv und es funktioniert hervorragend. Ja, und das ist auch so ein bisschen die Diskrepanz, die ich so habe mit den ganzen, deswegen sagte ich, diese ganzen Wärmepumpen-Spezies oder so, die stürzen sich alle auf die Wärmepumpe und da kann man noch ein Quäntchen und da ist noch ein bisschen, aber die Haustechnik an sich wird vernachlässigt. Ja, was ist denn da mit Hydraulik? Sind denn die Rohre dick genug, um das da überhaupt hinzubringen? Die können ja bestimmt einen super Vortrag halten, wie dick der Kabelquerschnitt sein muss zu deiner Wärmepumpe, wie viel Strom die zieht und alles. Aber ich vergleiche das mal so. Wir haben jetzt ein 12-Volt-System, Gleichstrom, und jetzt haben wir Heizkörper namens LED. Jetzt haben wir da draußen lauter Heizkörper, einen grünen, einen roten, einen gelben, blauen, einen weißen, was es so an LEDs gibt. Und dann wissen wir ja, diese LEDs, Heizkörper, haben 1,9 Volt, 2,3 Volt, kann man ja am Newton-Multimeter messen, welche Spannung die Diode braucht. Da würde kein Mensch würde auf die Idee kommen, 12 Volt das anzuschließen. Also wissen, LED kaputt. Was gehört dahin? Ein Vorwiderstand. Und was ist der Vorwiderstand? Der Vorwiderstand ist einfach bloß eine Limitierung für den Druck, da heißt es denn Spannung, um den einzubremsen, dass eben nur noch die 2 Volt oder die 1,9 zu meiner LED kommen. Aber im Heizungsbereich ist das alles Schall und Rauch. Da ist das Schittenpipial, seitdem es Pumpen gibt, wird das da irgendwie hingedrückt. Wird auch warm. Aber dass das nicht der optimale Bereich ist, bei einer LED wird uns das sofort bewusst, wenn ich die an 12 Volt anschließe, ist die kaputt. Nee, da muss ich den Vorwiderstand ausrechnen. Und der Vorwiderstand ist nicht weiter wie die Rohrnetzberechnung, weil ich muss nämlich sehen, dass ich die richtigen Proportionen finde aus meinem Spannungsnetz, aus meinem Druck, dass meine Heizkörper dementsprechend so mit Spannung, also mit Druck versorgt werden, dass der optimal regelt. Denn dann hat ja auch eine optimale Regelautorität, auch dieses Ventil, der Hub, das passt dann alles, aber das wird all vernachlässigt. Und ich kann nicht sagen, ich habe Messgeräte dafür gebaut und habe dafür, also kann am Heizkörper halt auch in Videos schon gezeigt, messen, ja, kommt denn da mehr wie 2 Volt an? Ich will 2 Volt haben und habe aber 2,8 Volt. Ja, so, wenn man jetzt vom Differenzdruck her ausgeht. Da sagt man eben, okay, beim Danfoss wollen wir 50 Millibar haben, beim Ofentrop oder Hallmayr sind es ungefähr 100 Millibar Differenzdruck, dass der vernünftig arbeitet im Schnitt jetzt. Man kann drüber und man kann auch drunter, aber wenn es so drüber geht, so ab 160, 180 Millibar, fängt es dann an zu rauschen. Ja, das ist nur Rauschen. Wenn ich das bei meiner Leuchtdiode mache wieder, dann ist die kaputt. Aber da beim Heizkörper nur Rauschen ist, wird es toleriert. Und keiner macht sich eigentlich Gedanken darüber, warum der Heizkörper zu schnell oder zu langsam durchströmt wird. Und dass das einen Einfluss darauf hat, das hatte ich ja auch schon mal in dem Video gebracht mit der Solaranlage, dass wenn Solaranlagen, thermische Solaranlagen zu schnell durchströmen, dass sie die Wärme von oben ja nicht runterholen. Und genau dasselbe ist auch mit der Abgabe. Wenn da was zu schnell durchfließt, dann hat die Wärme, der Wärmestrom ja nicht Zeit, das in den Raum abzugeben. Aber da wird hoffnungslos rumgefuscht. Und ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Bauten schon durchgerechnet. Und der Leon, der hat er mir auch gerade, oder Leo, hatte mir gerade, der muss auch Installateur sein, geschrieben, dass er auch gerade eine Danfoss-Anlage hatte, wo die Heizkurve 1,2 war und er hat sie auf 0,8 runtergedreht, hat sich dann rangesetzt, hat die Durchflussmengen berechnet für ein RAN, Danfoss RAN. Und auf einmal wird das Wohnzimmer warm, was noch nie warm wurde. Welch großer Zauber. Und das ist das, wo ich meine, jetzt wird hier an dem Punkt der Heizung rumexperimentiert. Jetzt haben sie alle mitgekriegt, ja, jetzt gibt es Wärmepumpen, die Heizkessel waren alle viel zu groß, jetzt werden die Wärmepumpen immer. Aber wenn das Verteilersystem nicht vernünftig hinhaut, dann wird es natürlich eng. Und das ist, das muss ich mal kurz hier ein bisschen das hier aufsetzen. Da habe ich nämlich noch eine ganz andere Sache. Ja, damit ihr mal seht, mit welchen Sachen ich mich auseinandersetze. Angenommen, ihr habt eine 50 kW Sohle-Wärmepumpe, also mit Erdwärme. Und wenn ich, die wird arbeiten mit 0 bis minus 3 Grad Quellentemperatur, also Sohleflüssigkeit. Und wenn ich mir die jetzt ranhole oder rannehme, die Diagramme dazu, was für eine Arbeitszahl, was für eine Stromaufnahme, welche Leistung bringt die Kiste? Denn hängt es ja stark mit der Quellentemperatur ab. Das, was ich eben auch schon ausgeführt hatte, wenn es wärmer draußen wird und die Pumpen anfangen zu takten, weil die ja gar nicht so weit runter modulieren können. Ja, weil die haben ja auch ihre technische Einsatzgrenze, eben weil da Öl drin ist und der Verdichter auch trotzdem bei niedriger Drehzahl geschmiert werden muss, ohne dass der mechanische Verlust erleidet. Aber jetzt zurück zu der Sohle. Und ich rechne jetzt oder gucke mir dann die Diagramme davon an, damit ihr mal seht, mit welchen Sachen ich mich befasse und mir Gedanken darüber mache, weil ich das ja nun schon ein paar Jahre länger mache. Und zwar, wenn ich jetzt so eine 50 kW Wärmepumpe nehme und gebe dir eine Quellentemperatur nicht von 0 Grad, sondern von 22, 23 Grad, dann hat diese Wärmepumpe nicht mehr 50 kW, sondern 84. Ja, klar, weil ich habe eine höhere Quellentemperatur, mein Hub vom Verdichter muss nicht mehr ganz so hoch sein, mein Temperaturhub. Ich habe weniger Stromaufnahme und so, und jetzt kann ich über den Werkskundendienst dazu mal eine Frage zu stellen. Also da geht es in der speziellen Sache geht es darum, dass eine Abwärme genutzt werden soll und mit der Wärmepumpe halt auf ein höheres Temperaturniveau für Warmwasser und für Heizung gemacht wird. Also Das sind mehrere Wärmepumpen, die 50 ist nur eine davon. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht und habe gesagt, habe mir die Diagramme angeguckt, wie viel Druckdifferenz habe ich so. Und da ist mir eine Sache aufgestoßen. Ich sagte, das ist jetzt bestimmt schon für Fortgeschrittene, also für nicht für die, die hier irgendwo Rohre zusammenkneifen, sondern eben, die sich wirklich mal ein bisschen Gedanken machen. Ich merke das, wenn ich dann mit so einem Werkskundendienst telefoniere, dass die dann merken, oh, der scheint sich jetzt mal ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen. Also, normalerweise 50 kW, jetzt 84 kW, weil eben eine hohe Quellentemperatur. Jetzt habe ich mal die berechtigte Frage gestellt. Ich habe ja einen Temperatur, einen Delta T auf der Abgabeseite und der soll laut Hersteller bei der 50 kW-Geschichte 5 Kelvin sein. So, warte mal, ich nehme mal einen Taschenrechner. Habe ich halbwegs im Kopf. So. Also 50.000 Watt sind das ja, 50 kW, durch 1,163 durch 5er Spreizung, 5 Kelvin, sind wir bei 8,5 Kubikmeter, die wir da durch. Ja, 8.500, also 8,6 hier. Egal, nehmen wir 8,6, passt besser aufgerundet. 8,6 Kubikmeter. Jetzt gibt es Herstellerangaben nach Norm 50 kW, 8,6 habe ich einen Druckverlust, den hat mir aufgeschrieben, von 63.000 Pascal. Ja, und wenn ich jetzt, hier ist ja eine andere Werksangabe von der Wassermenge, sehe ich gerade, 4,8 Kubikmeter und die sagen hier, was hatte ich ausgerechnet, 8,5. Ja, stimmt. Jetzt habe ich das Problem, weil ich der Hotline gestellt habe, dem Werkskundendienst, sagt mir doch mal, wenn ich jetzt aber 84 kW habe und soll die auch bei einer 84.000 Watt durch 1,163, die spezifische Kapazität vom Wasser, durch 5, so, dann bin ich bei 14,4 Kubikmeter. Wie verhält sich denn der Widerstand von eurem Wärmetauscher? Da gibt es tolle Diagramme vom Hersteller, die auch bis in diesen Temperaturbereich funktionieren. Also, die diesen Messbereich mit abbilden. Und da ich ein kritischer Mensch bin, habe ich gesagt, wenn ich jetzt diese Rohrdimensionen dahinter weg, ich muss ja dahinter auch die Wassermenge mit dem Energiehalt wegbekommen, ja, dann bin ich schnell beim 125er Rohr. Aber die Maschine an sich hat 2,5 Zoll Anschluss, meine ich. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ich erzähle das ja hier ohne einen Zettel hier. So. Ich kann euch aber nur sagen, wie die Formel dafür lautet. Die Formel dafür lautet Delta P gesucht. Also für mich war es ja entscheidend, wenn ich dafür jetzt eine Pumpe auslegen muss, für diese 84 kW von dieser 50 kW Maschine, die aber mit hohen Temperaturen betrieben wird, dementsprechend höhere Leistung bringt. Wie viel Wasser geht da durch und wie verändert sich jetzt mein Widerstand dazu? So, dann bin ich natürlich in die Theorie gegangen. Wir haben Delta P gesucht, nenne ich es mal. Ist gleich Delta P gegeben. Gegeben, nämlich für 50 kW für die Wassermenge. Also habe ich gesucht, gegeben, mal, Klammer auf, Bruchstrich, unten Wassermenge für 50 kW eingetragen, oben Wassermenge für 84 kW eingetragen, Klammer zu, im Quadrat. Ausgerechnet galaktisch groß. 56 Meter Förderhöhe oder so. Ich habe es jetzt nicht, wie gesagt, genauen Zahlen im Kopf, aber es war, wie gesagt, das kann ja nicht sein. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen. Ich sage, steht da in eurem Diagramm drin. Und, wo sind wir jetzt wirklich? Ja, was bleibt denn übrig? Ja, Dirk hat das alle zusammengeschweißt in den Dimensionen und hat einfach einen Ring gebaut durch den Wärmetauscher mit einer großen Magna-Pumpe dran, ohne Rückschlagklappen, weil ich wollte ja keine großen Widerstände einbauen. Das Einzige, was ich eingebaut habe, ist ein dicker 6 kW-Haltstab, weil mir ja wohl bewusst ist, dass wenn ich da jetzt Kaltwasser eine Runde pumpe, direkt hinter den Anschlüssen an der Wärmepumpe habe ich KfE-Hähne eingebaut, eingeschweißt und habe dort ein elektronisches Differenzdruckmessgerät dran gebaut, also eine Druckmessung, um zu sehen, wenn ich jetzt meine Wassermenge hochfahre, wie verhält sich denn jetzt mein Widerstand? Nach der Formel ist es riesengroß und die Praxis hat mir dann aber gezeigt, stimmt ja nicht. Ich kriege die Wassermenge durch, ich kriege sogar fast 19 Kubikmeter da durch oder 19,2 Kubikmeter habe ich durchgekriegt. Ich habe das mit Ultraschall gemessen und mit der Pumpe gemessen. Dabei habe ich wieder festgestellt, dass, jetzt mal überlegen, das habe ich hier glücklich irgendwo zu liegen. Ich meine, im unteren Bereich zeigen die Pumpen ein bisschen mehr, ja genau, im unteren Bereich zeigen diese Pumpen elektronisch, die zeigen ja heutzutage die Wassermenge an, weniger an. Wenn sie beim Arbeitspunkt sind, also beim Auslegungspunkt, sind sie sehr korrekt. Und wenn es nachher oben wird, wird es wieder weniger. Also, ich habe das mit Ultraschall gegengemessen. Und dadurch, ich habe dazu selber Diagramme gezeichnet, um eben später die Wassermengen und die Rohrdimensionen dazu auslegen zu können und die Pumpen. Ja? Und da das etwas größere Sache ist, ist das wirklich sehr, sehr umfangreich. Aber das sind eben die Sachen, die ich einfach nur mal erklären wollte, was so in meinem Kopf abgeht. Und wenn ich dann da draußen die Argumentation höre, wir haben so und so viele Stunden Abtau-Dings. Ja, toll. Ich habe hier einen kleinen Punkt, der läuft jetzt gut und den Rest, den vernachlässige ich. Und das ist das Wärmeverteilersystem. Und das ist das große Manko, was wir hier haben. Das ist das große Manko, was da draußen passiert. Da wird irgendwas rangebastelt und wird doch warm. Und dann wird noch in Foren diskutiert, wie sie jetzt noch ein bisschen besser sind oder bla bla bla. Aber so richtig auf den Punkt bringen sie es nicht, weil das vernachlässigt wird. Und das wollte ich einfach nur mal in dem Video hier rüberbringen. Wenn man sich jetzt mit solchen Sachen beschäftigt, so wie ich jetzt, dass man hier so das alles ausrechnet von Hand und dann eben auch eine Gegenprobe macht, stimmt denn das? Und man merkt, ja, tolle Theorie, passt aber nicht wirklich. Ach so, genau. Und den Heizstab habe ich natürlich eingebracht in diese Hilfsschaltung, damit ich das künstlich mit Temperatur beaufschlagen kann, weil sich natürlich die Viskosität und die Druckeigenschaften natürlich mit der Temperatur verändern. So dass wir das in verschiedenen Temperaturen ausprobieren konnten. Und vielleicht mache ich euch mal ein Bild davon, wenn ich glaube, ich habe das ja immer fotografiert, mache ich euch mal ein Bild davon hin, wie sowas aussieht. Dann sieht ihr mal, es ist eine Riesenmaschine. Und ja, dann könnt ihr vielleicht auch meiner Sichtweise sehen, dass ich auf bestimmte Videos sehr, sehr kritisch schaue. Okay, das sollte gewesen sein.